Parallelwelten, der Podcast von
Tanja
und Rick.
Wenn deine Beine hören niemals auf.
Herzlich willkommen, liebe ZuhörerInnen des Parallelwelten-Podcasts. Wir haben heute wieder eine Distanzfolge. Diesmal spiele ich wieder Profi und bin auf Reisen. Ich bin nämlich gerade in Girona. Und wo bist denn du, lieber Rick?
Ich bin in Witten, auf dem Schnee bin ich.
Ist es nicht Dortmund auf dem Schnee?
Ja, Witten, Dortmund, so, ja, genau. Ja,
kenne ich nämlich auch
da
noch.
Da kommt meine Gemahlin, kommt hier gebürtig her.
Die Gute.
Und wir sind auf Heimaturlaub.
Ja, dann erzähl uns doch mal kurz, wie du da hingekommen bist. Ich glaube, das ist nämlich eine Geschichte wert, oder?
Ich hasse mein Leben heute. Richtig krass. Einfach, weil, wo soll ich anfangen? Ich fange von vorne an. Ich stehe heute auf, 4.10 Uhr klingelt der Wecker. Da fragt man sich, das ist ja ganz schön früh. Ihr habt vollkommen recht, das ist sehr früh. Aber der schöne Branko, ein guter Freund von mir, bekannt aus Funk und Fernsehen, Podcasts, DJ-Sets aller Art, bekannt wie ein bunter Hund, er hat sich dazu entschieden, mit seiner Familie in den Urlaub zu fahren. Seine erste Wahl, um zum Flughafen gebracht zu werden, war meine Wenigkeit.
Man muss ja aber auch dazu sagen, dass er dich ja nach Charleroi gefahren hat, oder?
Ich wollte gerade sagen, wenn du mich nicht immer unterbrechen würdest, dass er natürlich auch noch einen bei mir gut hatte, weil er mich mal nach Brüssel gebracht hat. Somit gab es da natürlich gar keine 2 Sekunden Überlegungszeit. Ich habe gesagt, klar, ich bringe dich hin. Also kurz erklärt, ich stehe in Herrgottsfrühe auf. Ich fahre nach Braunsfeld. Ich lade die ein. Ich fahre zum Flughafen. Ich bringe die hin. Ich hatte geplant, ach komm, Leute, wenn ich so früh wach bin, kann ich doch auch 6.07 Uhr Sonnenaufgang, kann ich doch direkt losfahren. Ich, 5.15 Uhr wieder zu Hause, habe mir gedacht, das war eine scheiß Idee. Ich lege mich auf jeden Fall jetzt nochmal hin. Ich bin um 8 Uhr aufgestanden, total gerädert, weil ich eine Stunde wach war mitten in der Nacht. Dann aber ein Lächeln auf meinem Gesicht, weil schönstes Wetter, schönstes Frühlingswetter, 15 Grad schon am frühen Morgen, die Tagestemperaturen steigen doch auf 18, 19 Grad, ein Tag voller Sonnenschein, ich fahre los und freue mich, cool, heute wird ein guter Trainingstag. Ich nach 5 Minuten nicht mehr so gute Laune, weil 90%, wenn man sich so in Köln ungefähr auskennt, dann ist dort eigentlich immer Westwind, so gut wie immer. Das bedeutet, der Wind kommt aus der Richtung der Ardennen, Holland, Belgien so. Und man hat, wenn man in die Eifel fährt, immer Gegenwind und dann Rückenwind zurück. Was bedeutet, wenn man von Köln ins Ruhrgebiet fährt, hat man den ganzen Tag Rückenwind. Heute natürlich Ostwind. Rick hat den ganzen Tag Gegenwind. Geile Nummer schon mal. Anyway, ich fahre los, fahre meine ersten Intervalle, alles perfekt. Ich fahre ja auch meine Maxxis, ich glaube, die heißen Fuel Safe oder so. Das bedeutet, 30er Schnitt als Profi nicht mehr so einfach zu holen, weil 30, 40 Watt in die Fresse haue ich mir damit. Der Reifen ist halt sehr, sehr pannensicher, aber dafür auch extrem langsam. Heute war er extrem langsam, aber nicht pannensicher. Dementsprechend habe ich mir einen nach ungefähr 3 Stunden oder 3,5 hatte ich ungefähr, fahre ich mir einen Platten ein. So eine Stunde von zu Hause weg mit dem Rad. Zu Hause ist in dem Falle das Zuhause von Leonies Eltern. Stehe ich da, denke mir, kein Problem, ich habe natürlich alle Sachen dabei. Wechsel meinen Platten, innerhalb von 5 Minuten ging ganz schnell. Ich setze meine CO2, weil ich bin Team CO2-Kartusche ran, setze die ein, mach die rein, drück drauf. Warte mal, warum kommt da keine Luft raus? Irgendwie ja ganz komisch. Ich schraub sie wieder aus. Denk mir, okay, Rick, der geht auf mich, Trainer, hab eine leere Kartusche dabei. Was bedeutet, ich muss dazu sagen, mein pannensicherer Reifen war wirklich sehr, sehr lange Zeit pannensicher. Ich glaube, seitdem ich die drauf habe, hatte ich noch nie einen Platten. Das ist schon nur einige Zeit auch. Was aber auch gleichzeitig bedeutet, dass ich, sobald der erste seitdem die Defekthexe, so würde ich auch die Folge übrigens nennen, heute habe ich mir schon überlegt, die Defekthexe, in dem Moment, wo die zuschlägt, hätte ich so oder so immer da gestanden, so wie es halt heute nun mal der Fall war, weil ich die ganze Zeit mit einer leeren Kartusche rumgefahren bin. Ich denke mir, okay, blöd. Was aber nicht so ein Problem ist, weil ich in Letmathe war, gebürtiger Unneraner, meine Oma wurde in Letmathe geboren, das heißt, es ist gar nicht mal so weit weg. Ich kenne mich da aus. Da gibt es einen Radweg, der stark frequentiert ist, vor allen Dingen an einem Sonntag. Ich fahre zu diesem Radweg hin, den Lennetal-Radweg. Es dauert keine Minute, da kommt mir ein Mountainbiker entgegen. Ich frage ihn ganz lieb, sag mal, hast du vielleicht eine kleine Fahrradpumpe für mich? Die hat er natürlich. Glück gehabt, ich pump auf, denk mir geil, setz die Pumpe ab, irgendwie Luft wieder runter. Komisch. Was ist denn da los? Er sagt, du pass auf, hier ist auch 1-2 Kilometer von hier so eine Tankstelle, ich habe auch so einen Aufsatz dabei, lass uns doch einfach dahin fahren. Ich denke mir, mega netter Typ, voll cool, dass er das macht. Wir fahren zu zweit zu dieser Tankstelle, ich knall mir den Aufsatz drauf, ich knall mir 7 Bar auf meinen Reifen, ich denke mir, geil, jetzt ist Abfahrt. Ich fahre vom Hof, 100 Meter später, ich habe keine Luft mehr am Reifen. Denk mir, wie zur Hölle kann das sein? Ich habe doch einen neuen Schlauch gerade reingemacht, warum hält er keine Luft? Ich mache wieder Luft drauf, höre zu und höre ein Psch. Denk mir, da ist wohl ein Loch drin. Da war gerade noch kein Loch drin. Anscheinend habe ich mir auf diesen 2 Kilometern auf dem platten Reifen zur Tankstelle fahren, irgendwo ein kleines Loch da reingefahren anscheinend. Das bedeutet, mein Ersatzschlauch war in dem Moment dann auch platt. Ich hatte weder irgendwie andere Sachen dabei, nur noch diesen Schlauch. Dann dachte ich mir aber, ach komm, es ist Top-Wetter, davon lasse ich mich nicht unterkriegen. Ich gehe in die Tankstelle. Ich hole mir eine Kaugummi-Packung. Ich habe ungefähr, ich will es mal jetzt kurz halten, 3/4 Stunde versucht. Ich habe die komplette Kaugummi-Packung aufgebraucht. Ich habe das komplette Kaugummi-Packungspapier aufgebraucht. Ich hatte verschiedenste Praktiken, wie ich das Kaugummi vorher gekaut habe, dann dran geklebt habe an den Schlauch mit Papier. Ich habe wirklich alles probiert, dass ich irgendwie dieses kleine Loch dichte. Im Prozess dieses Versuchs ist mir aufgefallen, dass der Schlauch auf einmal auch 2 Löcher hat und nicht nur noch ein, womit ich dann noch 2 Löcher dichten musste. Long story short, ich habe kläglich versagt. Ich habe 2-3 Mal den Reifen komplett draufgezogen, dachte, es klappt, aber immer wieder, nachdem ich losgefahren bin, spätestens nach 2-3 Minuten war der Reifen wieder platt. Was ich aber nochmal sagen wollte an der Stelle ist, weil 500 Meter später kam noch eine Tankstelle, das war auch dann die Tankstelle, wo Leonie mich abholen musste, eine Shell-Tankstelle. Die hatten sogar eine Fahrradpumpe da. Das habe ich noch nie erlebt. Krass. Also da muss ich mal Respekt an die Shell-Tankstelle in der Schwerterstraße in Letmathe sagen, weil da war draußen halt dieser ganz normale Luftkompressor für die Autos. Da stand, bitte nicht für Fahrräder probieren. Hier gibt es nicht den ordentlichen Aufsatz. Kommt doch einfach hinein, da gibt es eine Fahrradpumpe. Was ich zum ersten Mal erlebt habe. Dementsprechend hätte ich das einfach vorher gewusst, weil ich einfach 2 Kilometer weiter gefahren hätte, einfach direkt da meine Luft drauf machen können. Anyway, das war mein Nachmittag. Somit bin ich dann jetzt hier gerade angekommen, habe geduscht, kann jetzt Podcast aufnehmen und dann kann ich ja schon wieder nach Hause fahren, weil der Tag vorbei ist.
Sehr schön. Also ich kann auch kurz aus meiner Sicht sagen, dass wir eigentlich uns... Also ich bin ja heute Rennen gefahren, darüber kann ich ja nachher nochmal kurz detaillierter berichten und deshalb hatten wir uns verabredet, um 14 Uhr Podcast aufzunehmen. Dann hat mir Rick geschrieben, als ich natürlich schon auf dem Rad saß, beziehungsweise beim Rennen war, dass wir doch um 15 Uhr aufnehmen und weil er sich nochmal hingelegt hat. Und dann um 15 Uhr rufe ich Rick an, keiner geht ran. Um 15.05 Uhr rufe ich Rick an, keiner geht ran. Um 15.10 Uhr rufe ich Rick an, dann geht Rick sehr genervt ran. Und sagt, ich habe hier gerade ein Problem, ich bin noch weit entfernt vom Podcast aufnehmen und legt auf.
Ich war richtig abgefahren.
Ja, das habe ich gemerkt, aber ich war dann auch in dem Moment, ich glaube Lennart hat sich dann sehr echauffiert, weil ich dann natürlich auch, ich war ziemlich hungrig, weil ich dachte, okay, wenn wir um 15 Uhr aufnehmen, dann reicht es mir nicht mehr zu essen nach dem Rennen, aber ich nehme jetzt die Podcast-Folge auf, dann gehen wir danach in Ruhe essen und dann war ich natürlich auch schon so ein bisschen angesäuert von der Hangriness und als dann noch deine kurze Zündschnur dazu kam, dachte ich mir so, ja, Digga, das war jetzt nicht mein Problem. Und dann habe ich einfach gut entbrannt meine Tasche geschnappt und habe gesagt, so, dann gehe ich jetzt essen. Aber habe mich dann auch ein paar Minuten später besonnen und habe dir eine freundliche Nachricht geschickt, dass wir dann wohl um 17 Uhr aufnehmen, wenn es dir passt.
Ja, das war sehr lieb. Also man muss dazu sagen, dass wir heute die Folge noch aufnehmen, geht zu 100% auf dein Konto. Weil in dem Moment, wo du mich angerufen hast, hatte ich eigentlich schon damit abgehakt, heute noch eine Podcast-Folge aufzunehmen. Weil im Endeffekt fehlt mir ja nur eine Stunde Training. Also ich hatte jetzt 3,5 Stunden anstatt 4,5 und ich hätte in der letzten Stunde nochmal 2x10 Minuten Intervalle machen sollen. Alles halb so wild. Ich fahre einfach in den nächsten Tagen 1 Stunde mehr, dann habe ich das wieder draus im Gesamttrainingsplan. Aber es ist einfach so komplett ehrenlos, sich abholen zu lassen. Also das ist einfach so richtig. Ich hab auch zu Leo gesagt, es war zum Glück nur, weil es direkt an der Autobahn war. Für sie war das eine 20-minütige Fahrt, somit war es noch okay. Aber sie hat natürlich geschmunzelt und gelacht, aber ich war so, ey, das ist einfach so erniedrigend, das fühlt sich so bescheuert an, sich abholen lassen zu müssen und nicht, auch vor allem als Radprofi so, ich meine, die Kartusche geht natürlich zu 100% auf mein Konto, aber selbst das hätte ich ja noch gelöst bekommen, aber dann ist irgendwie auch alles andere auch noch schief gegangen, also das war einfach gegen mich und als wäre das nicht schon genug gewesen, ne, weißt du, was mir einfach 1 Stunde vorher passiert ist?
Nee.
Das hat zum Glück niemand gesehen. Ich bin umgefallen. Ich bin nicht auf eine Klickpedale gekommen heute. Ey, wirklich. Ey, ich dachte, heute das gibt's doch gar nicht. Es ist eine wirklich sehr schöne Strecke von Köln nach Unna und da fährt man an der Ennepetalsperre lang und ich hatte so gerade so 2x20 Minuten längere, intensivere Intervalle in den Beinen und es stand eine längere Abfahrt vor und bevor ich diese Abfahrt, beginnen wollte, sozusagen an der Höhe des Berges, dachte ich, komm, ich halt auch mal schnell an zum Pinkeln und bin so von der Straße ab links in so einen kleinen steilen Weg, der noch asphaltiert war, gefahren, um da halt anzuhalten und zu pinkeln und ich hatte halt rechts ausgeklickt und bin warum auch immer so, das war halt super steil und bin aber so nach links gekippt und war halt auch links eingeklickt und dachte, okay, ich klicke jetzt ganz schnell aus, aber habe es irgendwie koordinativ nicht hinbekommen. Und ich glaube, das letzte Mal bin ich mit 15 umgefallen mit Klickpedalen. Und dann bin ich einfach im Stehen umgekippt in diesen Hang hinein und bin innerhalb von einer Sekunde wieder aufgestanden, habe mich so umgeguckt. Hat das irgendjemand gesehen? Und nee, es hat zum Glück niemand gesehen. Aber danach habe ich dann gepinkelt und während des ganzen Vorgangs dachte ich mir nur so, was war das jetzt gerade? Lag ich da jetzt gerade wirklich auf dem Boden? Ich weiß auch nicht. Also heute ist nicht mein Tag.
Vielleicht sollte man die Folge anstatt Defekthexe eher Anfängerfehler nennen.
Ja, oder Defekthexe finde ich catchy.
Oder ehrenlos.
Ehrenlos ist auch gut. Ehrenlos ist auch gut. Also heute, eigentlich kann ich, wir werden ja noch in der Folge auch über andere Sachen sprechen. Hashtag Tour de Romandie. Also bei mir ist momentan einiges ehrenlos. Also das ist auf jeden Fall richtig, richtig der Wurm drin gerade.
Aber passend zum Thema Defekthexe, wir können ja vielleicht mal kurz damit anfangen, warum ich hier eigentlich in Girona abhänge. Weil das ja auch ein bisschen den Deutschen unter anderem, ja. Aber auch den deutschen Radsport
zum
so ein bisschen.
Mal. Zweiter Urlaub, zweiter Mal Girona.
Nee, stimmt gar nicht. Ich war auf Mallorca im Trainingslager.
Ah ja, stimmt, gehört auch noch dazu. Ja.
Das andere Mal Girona, das war letztes Jahr, da war ich noch Brovi.
Fred Rompelberg hast du da gemacht, ne? Radreisen Fred Rompelberg.
Genau.
Und jetzt ist Jochen Schweizer.
Jetzt ist Jochen. Jetzt.
Nee, Quatsch.
Max Hürzeler.
Max Hürzeler, genau. Genau.
Ich
unterbreche dich. Du bist in Girona.
Genau, ich habe mir einen Jochen Schweizer Gutschein.
Du hast mehr Podiumsplätze als ich.
Genau, ich habe mir einen Jochen Schweizer Gutschein geholt fürs Tracker. Und bin jetzt hier in Girona, denn dieses Wochenende ist das Tracker. Jeder, der es nicht kennen sollte, ist ein Gravel-Rennen. Es hat mal ganz klein angefangen und mittlerweile ist es riesengroß. Also ich glaube, es waren knapp über 2000 Leute. Jetzt übers Wochenende verteilt auf verschiedenen Distanzen. Es gab die.
Das ist ja ein Live-Podcast.
Es gab die 360, es gab die 200, die 100 und die 50 Kilometer. Ich habe mich für die rationale Variante der 100 Kilometer entschieden. Aber wir waren auch sehr stark vertreten durch Paul Voss, Caroline Schiff, Svenja Beetz. Jeder, der den Podcast noch nicht gehört hat, im Januar habe ich mit Svenja aufgenommen. Und die haben alle das Podium belegt bei den 200. Paul Voss hat gewonnen, ist die letzten 1,5 Kilometer ins Ziel gerannt. Da passt auch wieder der Titel Defekthexe. Der hatte wohl einen Platten. In den letzten 5 Kilometern ist dann auf der Felge weitergefahren. Dann hat sich irgendwann die Felge verabschiedet und dann ist er einfach den Rest ins Ziel gerannt und hat den Sieg trotzdem für sich gesichert. Caroline Schiff.
Sehr stark, Glückwunsch.
Ja genau, Glückwunsch. Caroline Schiff, auch Podcast-Partnerin von Paul an der Stelle, macht das Double für den Podcast und holt auch den Sieg bei den Damen. Und Svenja Beetz wird Zweite. Also starker Auftritt auf jeden Fall der Deutschen in der Gravel-Szene. Und
Tanja Ehrert ist ja auch Zweite geworden, habe ich gelesen heute.
Genau, und ich habe mich auch ein bisschen überrascht mit dem zweiten Platz. Es war relativ klar, dass der Sieg an Lorena Wiebes gehen wird, die am Start stand. Und ich war dann aber sehr glücklich mit dem zweiten Platz. Vor allem, weil ich so 3 Kilometer vor Schluss nicht mal sicher war, dass ich im Ziel ankomme. Ich habe schon so, also mein Körper ist ja jetzt eher so die 1,5-2 Stunden nach der Arbeit gewöhnt. Und dann habe ich schon so gemerkt, so bei 2 Stunden ging es so langsam bergab. Vor allem, weil es am Anfang sehr viel bergauf ging. Und da habe ich so leichte Ansätze von Krämpfen bekommen. Und dann so bei 3 Kilometer sind wir falsch gefahren. Also ich war noch mit einem anderen unterwegs und haben eine falsche Abzweigung genommen und mussten dann einmal drehen. Und dann habe ich ausgeklickt zum Drehen und dann kam der Krampf. Erst in der rechten Seite, dann in der linken Seite, ungefähr so wie bei der letzten Folge. Also wirklich schmerzhaft. Diesmal musste ich nicht nur atmen, diesmal musste ich auch so ein bisschen schreien. Und es waren noch 3 Kilometer bis Ziel und ich war mir einfach nicht sicher, ob ich jetzt ankomme. Und ich wusste ja, ich bin auf Platz 2. Ich wusste aber natürlich auch nicht, wie weit die dritte weg ist. Und wurde richtig panisch, aber diese Krämpfe haben sich auch einfach nicht gelöst. Das heißt, irgendwann war mein Problem dann auch nicht mehr, dass ich nicht mehr Zweite werde, sondern dass ich vielleicht gar nicht ins Ziel komme. Und witzigerweise ist dann auch, haben mich dann auch wieder ein paar Männer überholt. Und einer hat mir das so Gel hingeworfen und hat gesagt, so nimm. Aber ich konnte mich leider auch nicht bewegen. Das heißt, ich konnte auch dieses Gel nicht greifen, weil die beiden Beine ja gekrampft haben. Naja, irgendwann hat sich's gelöst. Da bin ich ins Ziel gefahren und so auf den letzten 200 Metern ins Ziel habe ich wieder Krämpfe bekommen. Aber zum Glück konnte ich dann ausrollen lassen und mich sehr über den zweiten Platz freuen. Und ja, offensichtlich musste ich nur meine Radsportkarriere beenden, um endlich ein Podiumsbild mit Lorena Wiebes zu bekommen. Aber es hat auf jeden Fall Spaß gemacht, muss ich sagen. Und ich glaube, generell für die Schwalbe-Familie, zu der ich ja auch gehöre, aber auch, glaube ich, für den ganzen deutschen Gravelsport war es ein erfolgreiches Wochenende.
Ja, herzlichen Glückwunsch, freut mich sehr für dich. Du klingst auch sehr happy und hast ein Grinsen auf dem Gesicht und freust dich. Und das ist doch das Allerwichtigste. Und ja, ich sag mal so, steht im Podcast auf jeden Fall 1-0 für dich dann an Podiumsplätzen dieses Jahr.
Ja, das stimmt. Wir müssen jetzt eigentlich auch Paul und Caroline eigentlich nachahmen und müssen irgendwie
haben
auch
die,
was...
Ich hab das gar nicht mitbekommen. Haben die einen Podcast
zusammen?
Die haben
einen Podcast zusammen, ja.
Ach, wusste ich gar nicht. Wie heißt der?
Outside oder Outset. Ja.
Okay, Outside wahrscheinlich. Ja. Wie...
Ja, aber okay, man schreibt es eben nicht wie Outside, sondern Outside mit AI. Also, so wie ich das weiß.
Ich verstehe. Also, es ist die Lautschrift von Outside auf Englisch.
Genau.
Das hab ich schon verstanden. Aber cool, das wusste ich gar nicht. Mega. Da ist Fossi ja sogar sozusagen an 2 Podcasts mit Besenwagen und das, Junge. Der ist ja richtig umtriebig.
Genau. Und ich würde mal behaupten, wer jetzt noch Details zum Renngeschehen bekommen möchte, die beiden werden wahrscheinlich in ihrer nächsten Podcast-Folge auch darüber sprechen. Und ich würde sagen, gerade das Finale von Paul, der sich, glaube ich, auch ein bisschen mit dem Sieg überrascht hat, weil es war ein sehr gut besetztes Feld, ist bestimmt interessant, was er zu erzählen hat.
Ja, man kann auf jeden Fall sagen, dass die Deutschen in Girona richtig abgeräumt haben. Also,
ja, und vor allem auch schon letzte Woche war ja schon ein Gravel-Rennen, der erste UCI Qualifier für die...
Da, wo wir Verde mit einer halben Stunde Vorsprung gewinnen.
Genau, und da hat zumindest bei den Frauen, Caroline hat gewonnen overall, natürlich auch in der Altersklasse. Die Jade Treffeisen, die ja bei der vierte war bei der Gravel-WM letztes Jahr, die hat ihre Altersklasse beziehungsweise den 2. Platz gesamt gewonnen, meine ich. Und Svenja war 4. gesamt. Also Top 4, 3 Frauen, 3 deutsche Frauen. Also auch auf jeden Fall sehr solider Auftritt.
Ja, ja. Ja, bei den Männern waren die ja auch, glaube ich, 4., 5. und Olaf Mette war noch 9. Der ist ja auch ein neuer Gravelstar, der gerade kommt. Verfolge ich auch gerne.
Und wenn wir vom deutschen Radsport sprechen und positiven Dingen, die im deutschen Radsport passieren, dann können wir auch über deinen Freund André Greipel sprechen.
André Greipel ist der Bundestrainer.
André Greipel ist der neue Bundes-André. Ja, genau, wir haben einen neuen Bundestrainer. Richtig cool. Und er war gestern bei dir, das heißt, wir kriegen jetzt hier Infos aus erster Hand wahrscheinlich.
Ja, genau. Also ich habe halt zu André gesagt, dass er auch nur noch hier in den Podcast eingeladen wird, wenn die Olympianominierung für mich, wenn er mir das schriftlich gibt nächstes Jahr. Nee, also Spaß beiseite. André Greipel, neuer Bundestrainer beim BDR. Mega gut. Treue HörerInnen dieses Podcasts hören ja, oder der BDR ist ja öfters mal Thema, aber dieses Mal sehr positiv, würde ich sagen. Also ich freue mich sehr, dass da anscheinend frischer Wind reinkommt. Es ist ja nicht nur André Greipel, sondern auch Markus Burkhardt, der sich da engagiert. Und ja, gut, dass Ex-Profis, in dem, ich glaube, wenn man sich das Präsidium anschaut, kann man auch André und Markus als junge, frische Kräfte da bezeichnen.
BMI singt.
Dementsprechend, nee, ich finde das auf jeden Fall eine richtig coole Entwicklung und sehr positiv, auch weil André natürlich für kein Team arbeitet, somit unparteiisch sein kann. Und ich glaube auch, dass einfach von der Kompetenz her kann man kaum jemand Besseren finden als André, weil der schon richtig Ahnung hat, weil der für den Sport lebt, der brennt dafür. Und ja, der hat immer richtig Ahnung und wird, glaube ich, komplett unabhängig, wen er gut findet, leiden kann, was auch immer, einfach nach sportlichen Kriterien perfekt nominieren für die Rennen. Und ist auf jeden Fall ja auch eine riesen Respektsperson, also für mich und auch für alle jüngeren Fahrer, dass wenn der da ja einen Rennplan macht, da wird schon richtig Köpfchen drin stecken. Und ich glaube, das kann nur besser werden.
Ja, absolut. Und vor allem ist er jetzt damit auch einer, der eben nicht nur sagt, ja, man muss was ändern, sondern jetzt einfach aktiv dabei ist, was zu ändern. Deshalb, ja, einmal Glückwunsch, aber auch Respekt an der Stelle und ich freue mich drauf, was da noch so kommen mag.
Ich mich auch.
So, dann haben wir kurz einmal die Defekthexe beim Tracker auch abgearbeitet und meinen Ausflug nach Girona.
Nee, wir sind gar nicht. Ich will da schon noch ein bisschen was von wissen. Wie, Tanja, das war ja dein erstes Gravel-Rennen dieses Jahr so richtig, oder? Wir können dich jetzt auch mal ein bisschen feiern hier, weißt du? Also, du bist Podium gefahren, bist Zweite geworden, stark. Dementsprechend, ja, nimm uns doch mal mit. Wie war die Aufregung? Bist du das eher jetzt, wo du, das ist ja eigentlich dein Hobby ist, kann man sagen, Radprofi sein oder Radrennen fahren, bist du locker an die Sache rangegangen? Also wir haben ja gestern Abend nochmal kurz geschrieben, weil wir da schon eigentlich Podcast aufnehmen wollten, wo du gesagt hast, wir sind noch essen, es wird später. Wo ich mir auch dachte, cool, die gehen halt den Abend vorm Rennen essen, haben anscheinend auch eine gute Zeit, entspannt. Aber erzähl mal davon, wie war der ganze Girona-Trip und wie ist es jetzt, Rennen zu fahren, ohne ja sich als Profi zu fühlen, sondern einfach aus eigener Wahl und Spaß dabei zu haben.
Ja, also genau eigentlich, wie du sagst, dadurch, dass es ja jetzt, natürlich bin ich jetzt auch zum Rennenfahren hierher gekommen, aber es war ja eigentlich auch irgendwie so ein Grund, einen Kurzurlaub in Girona zu machen. Und Girona, ich habe eine Zeit lang hier gewohnt, ist halt irgendwie immer so ein bisschen wie nach Hause kommen, Freunde treffen, vor allem jetzt passiert ja auch viel, die einen haben geheiratet, Oma Shapira ist schwanger, da habe ich jetzt einmal mir den Babybauch angeschaut. Ist natürlich dann auch immer ganz schön, weil es nicht nur irgendwie irgendwo hinfahren ist, sondern halt irgendwie so ein bisschen, als würde man so kurz ins Heimatdorf fahren und den neuen Gossip abholen und sich mit jedem mal schnell auf einen Kaffee treffen oder zum Abendessen. Das kommt natürlich dazu. Und ich wollte natürlich auch trotzdem jetzt aus den freien Tagen so viel Radfahren wie möglich rausholen. Das heißt, wir sind eigentlich ganz entspannt hierher gefahren mit dem Auto und haben dann auch gesagt, wir machen jetzt irgendwie nicht großes Tapering oder sowas und machen jetzt Ruhetage, sondern sind dann halt wirklich jeden Tag auch jetzt vorm Rennen gefahren, um einfach so viel aus der Zeit hier rauszuholen wie möglich. Und das hat es natürlich irgendwie noch entspannter für mich gemacht. Und zum anderen, ich glaube, so die bezeichnendste Situation war gestern, als Lennart hat sein Handy zum Laden in die Küche gelegt und ich hatte den Wecker gestellt. Und dann habe ich so gesagt, sollen wir noch einen zweiten Wecker stellen? Und dann meinte Lennart nur so, ja nö, wenn wir verschlafen, dann verschlafen wir halt, dann gehen wir halt Radfahren anstatt Rennen fahren. Und ich glaube, das passt eigentlich so die Gesamteinstellung ganz gut zusammen. Also wir haben uns darauf gefreut, das Rennen zu fahren, aber es war halt einfach wirklich nur zum Spaß an der Freude und am Ende war es jetzt richtig gut. Also sowohl von mir und Lennart ist Vierter geworden gesamt bei den 100, bei den Männern und ist einer richtig richtig guten Gruppe unterwegs gewesen mit ein paar Ex-Profis. Also für den war es, glaube ich, auch richtig gut. Und deshalb gehen wir jetzt mit doppelt guten Gefühlen nach Hause und haben halt trotzdem hier noch ein paar ordentliche Radkilometer und vor allem auch mal Temperaturen über 20 Grad mitgenommen. Das war echt ganz schön, jetzt so einen kleinen Ausflug in den Sommer nach Girona zu haben.
Ja, das hört sich sehr gut an und ich glaube, wenn man dir so zuhört, dann hört man auch, dass du ja grinst, während du redest. Und ich glaube, das ist ja auch einfach so, als Podcast-Partner von dir und auch Freund freut mich das sehr, weil wir ja letztes Jahr hatten wir auch das ein oder andere Gespräch, wo du ja eher nachdenklich warst oder auch mal nicht so den Spaß am Radfahren hattest oder am Rennfahren. Und ja, zu sehen, sozusagen die Zeit steht nicht still, die Zeit geht weiter und dass du für dich persönlich die richtigen Entscheidungen da getroffen hast, finde ich sehr gut.
Ja, vielen Dank, obwohl ich dazu sagen muss, wir sind gestern dann Teile der Strecke abgefahren und da ist es so eine Unterführung eigentlich unter einer Hauptstraße unten drunter durch und es ist so richtig, es war eher wie so ein Mountainbike-Trail über so eine breite Wurzel und da war dann noch so Washboard, wo es halt so richtig ausgewaschen war und Laub überall und lose Steine. Und das war so richtig blöd zu fahren und ich habe mich einfach da nicht wirklich runtergetraut. Aber ich dachte mir so, ich will das auf jeden Fall im Rennen fahren. Und dann habe ich das einfach so gestern im Training so 6-mal gefahren, um mich zu trauen. Und irgendwie so beim vorletzten Mal hat es dann geklappt, aber beim vorvorletzten Mal bin ich dabei fast gestürzt. Und dann hatte ich so einen kleinen Wutanfall, wo ich mal kurz das Radfahren gehasst habe und gesagt habe, ich will das nicht mehr. Dann habe ich so Lennart hat es sehr schön beschrieben, er meinte danach, ja, dem Efeu hast du richtig gezeigt, als du da gegen den Efeu gekickt hast. Da war ich kurz sehr wütend für eine Minute und dann habe ich vor lauter Wut gesagt, so jetzt fahre ich es nochmal und dann hat es geklappt. ja, und heute hat es dann auch geklappt im Rennen, obwohl es mich dann, weil es heute Nacht geregnet hat, tatsächlich fast auf die Schnauze gelegt hat an der Stelle, weil mein Hinterrad auf dieser breiten Wurzel weggerutscht ist. Aber ich habe es irgendwie abgefangen, deshalb toi toi toi, kein Sturz. Und ja, grundsätzlich bin ich jetzt wieder glücklich mit dem Radfahren, auch wenn ich gestern mal eine Minute Krise hatte.
So ist es cool. Also ich finde ja auch die Einstellung gut, wie du gerade gesagt hast. Also stell dir mal vor, du könntest auch als World Tour Profi Fahrer oder Fahrerin einfach, ja, also da ist ja auch dann einfach der Zwang vom Team, wenn man für ein Rennen nominiert wird, muss man da hin und man einfach so sagen könnte, weißt du was, so richtig Bock habe ich nicht oder so, das passt mir jetzt doch nicht, da ist mir irgendwas dazwischen gekommen, ich fühle mich nicht gut vorbereitet, wenn man es halt, also da bin ich schon auch neidisch auf so Gravel-Profis in dem Sinne, dass die halt einfach dann sagen können, aus eigener Kraft entscheiden können, okay, das ist mein Rennprogramm, die Rennen fahre ich nicht. Und auch wenn dann mal was dazwischen kommt, was ja immer mal passieren kann, dann kann man den Kalender ja einfach selbstständig ändern. In diesen Teamstrukturen ist es natürlich was anderes.
Ja, voll, das sieht man ja auch bei den Triathleten manchmal, dass dann, also ich meine, klar ist es auch bei denen total ärgerlich, weil ja auch viel Investment, was Zeit und was auch Geld angeht und die ganze Saisonplanung dranhängt. Aber die können halt trotzdem sagen, okay, ich bin krank geworden, die Vorbereitung lief nicht perfekt, ich skipp das Rennen jetzt oder ich wechsle zu einem anderen Rennen in 2 Wochen und mache dann dieses. Wogegen man bei den Radprofis ja immer so sieht, dann fährt man halt doch irgendwie mit so einer halben Erkältung hin und ja, irgendwie so nach 3 Etappen geht es dann doch überhaupt nicht mehr, weil es dann zu einer Bronchitis wird und dann bricht man doch ab. Ja, es ist schon ein Unterschied. Aber dann sind wir ja schon beim richtigen Thema. Jetzt haben wir.
Ich habe noch eine Frage, wenn wir gerade beim Triathlon sind. Sorry, dass ich dich unterbreche, aber
oh ja.
Da gab es ja irgendwie, wenn ich es so mitbekommen habe, zumindest ist es mir so bei mir ab und an mal aufgepoppt, dass ich weiß nicht mal den Namen von dem Typen,
Colin
aber ein Amerikaner wurde auf EPO positiv getestet. Und in dem Zusammenhang, also ich glaube, da hat auch vorhin gerade die Laura Philipp einen sehr guten Post zu gepostet, den kann man sich vielleicht mal durchlesen. Ja. Der wurde mir nämlich auch in die Timeline gespült, den habe ich mir durchgelesen. Aber da ist mir erstmal so richtig bewusst geworden, beziehungsweise ist das jetzt die Frage an dich, so kam es für mich rüber. Triathleten haben gar keinen richtigen Testpool anscheinend.
Doch, ich glaube schon, weil zumindest ich hatte dann auch den Post von Daniela Semmler gelesen und die hat auch geschrieben, so seit ich weiß nicht mehr wie viele Jahre, es waren 10 Jahre, 15 Jahre, muss sie Adams ihre Whereabouts mitteilen. Also die haben schon einen richtigen Testpool auch mit.
Ah, okay, dann habe ich das vielleicht falsch verstanden, dann ruder ich da zurück, weil das hatte mich schon sehr gewundert, dass ich dachte, sag mal, Triathlon ist ja auch so eine Ausdauersportart und so professionell wird das betrieben, ich kann mir gar nicht vorstellen, dass die da keine Adams oder kein Whereabouts machen müssen. Oder hätte ja auch sein können, dass es vielleicht irgendwie nur die Top 10 oder die Top 20 der Welt machen müssen und was da drunter ist nicht mehr. Was aber auch auf jeden Fall ja super komisch wäre, wenn es so wäre. Also ja, da habe ich jetzt auch gerade komplettes Halbwissen, deswegen klärt mich da, könnt gerne Bezug nehmen, wenn das jemand weiß. Aber ja, du wirst es ja schon gut wissen und du sagst, die haben Adams System.
Ja, also ich glaube, dass es so ein bisschen ähnlich ist im Endeffekt wie bei uns. Sobald man eine Profilizenz löst, ist man sozusagen im Testpool und dann gibt es natürlich nochmal die Unterscheidung zwischen allgemeiner Testpool, also ATP und RTP, den gibt es ja, ja bei uns ja, auch. Ja. Genau.
Okay, gut, wieder was dazugelernt.
Aber ja, wir können ja grundsätzlich nochmal über das Thema sprechen. Ich habe mir nämlich auch den Podcast angehört. Alle, die den Podcast nicht gehört haben, heißt How They Train, glaube ich. Und es ist ungefähr so eine halbe Stunde, wo er sozusagen erzählt, weil er mit diesem Jack heißt, der den Podcast normalerweise macht, glaube ich, immer mal wieder eine Folge aufgenommen hat, allgemein über seine Rennen, über sein Training und so weiter. Und dann ihm wohl auch jetzt Rede und Antwort stehen wollte. Und ja, also ich habe mir den angehört und dann dachte ich mir halt auch so, ja, irgendwie halt auch wieder so der gleiche Bullshit wie immer vom Gefühl her. Also er sagt halt auch so, ja, ich habe das alles alleine gemacht und ich habe das alles alleine recherchiert und dann habe ich das einfach hingekriegt und ja, anscheinend habe ich es ja nicht gut hinbekommen, weil ich bin ja direkt gebastelt worden. Das mag ja auch sein, aber dann halt wieder dieses Geschwätz von, ja, ich glaube halt nicht, dass die Top-Leute sauber sind, deshalb habe ich es auch gemacht. Wo ich halt so denke, ja, das ist keine gute Ausrede. Also es ist kein guter Grund.
Ja, vor allen Dingen ist
es
halt auch einfach krass unfair der Weltspitze, wenn man das einfach nur glaubt.
Genau.
Und deswegen, dass das dann macht. Also ich sag mal, du hast ja also aus einem Glauben heraus. Aber ich glaube, da drehen wir uns im Kreis. Also erstmal ist es ja schon mal, also tut mir leid, Dopen ist sowieso Kacke. Oder keine Entschuldigung, ich sag mal, also das ist so weit weg für mich im Kopf, dass ich mir da gar keine Worte für einfallen. Und dann denke ich mir so, auch mal ehrlich, Leute, irgendwie EPO ist für mich auch 90er Radsport, ne? Also das ist ja nicht Jahr 2023. Das fand ich auch alles komisch, wo ich dachte, okay, whatever, aber in erster Linie einfach nur wieder super schade für den Sport allgemein. Vor allem natürlich auch für den Triathlon-Sport, weil das, ja, sowas wirft halt einen Sport immer zurück oder wirft Zweifel bei vielen auf und ich glaube, das haben die sauberen SportlerInnen nicht verdient und ja, der Triathlon-Sport allgemein auch nicht. Auf der anderen Seite zeigt es aber auch wieder, dass das Kontrollsystem dann doch die schwarzen Schafe teilweise oder des Öfteren erwischt, was ja auch gut ist, weil alle, die sich das vielleicht irgendwie, wo die Gedanken im Kopf mal hochkommen, ach, vielleicht ist das ja was, vielleicht dope ich einfach mal. Immer wenn Leute erwischt werden, dann ja, werden diese Gedanken aus diesen Köpfen hoffentlich wieder ganz, ganz schnell verschwinden. Aber ich glaube, wir zwei ja, können da nur mit dem Kopf schütteln, können das nicht verstehen. Und ja, also
ja.
Es ist nicht zu entschuldigen und man betrügt ja nicht nur sich selber, sondern auch alle anderen und zieht halt den kompletten Sport runter in Schmutz und einfach scheiße.
Vor allem, weil er halt auch gleichzeitig sich selber widerspricht in diesem Podcast. Also er sagt dann ja zum einen, er hat gedopt, weil er denkt, dass die Spitze nicht sauber ist. Und dann später sprechen sie über die Norweger, also gerade so die führenden Triathleten Gustav Iden und Christian Blumenfeld. Und dann sagt er so, I choose to believe that they are clean. Und dann denke ich mir so, ja, du hast aber gerade gesagt, du glaubst nicht, dass die Spitze, also er widerspricht sich dann selbst, das finde ich halt zum einen auch super strange und dann, dass er halt irgendwie so ein bisschen auf diese Psychologie-Schiene schiebt, dass er sagt so, ja, ich war verletzt und dann habe ich gedacht so, ja, ich werde nie mehr gut genug und ich finde es halt irgendwie immer so seltsam, auch dieses, ja, die anderen müssen, wenn die anderen besser sind als ich, dann heißt es im Umkehrschluss, die müssen cheaten oder die müssen dopen, dann denke ich mir so, ich habe halt, also ich meine, grundsätzlich, wenn ich es nur von außen beurteilen könnte, wäre das ja das eine, aber ich war jetzt trotzdem 5 Jahre Profi, habe mich auch mit anderen verglichen, bin auch oft daran irgendwie gescheitert, dass ich vielleicht gar nicht so gut war, wie ich sein wollte, aber meine Konsequenz daraus wäre halt nie gewesen, ja, dann müssen alle anderen betrügen, weil ich müsste ja mindestens genauso gut, also ich finde es irgendwie so ein total, so
Ja, ich verstehe, was du meinst.
Wie,
das ist so ein Trugschluss.
Genau, wie viel muss man sich auf seine, also sich selbst einbilden, um zu sagen, wenn jemand besser als ich ist, dann kann es nur sein, dass er betrügt. Ja. So, das finde ich so Quatsch.
Ich kann für mich selber sagen, ich würde auch es ist immer schwer für irgendjemanden überhaupt die Hand ins Feuer zu legen bei dem Thema. Beim Radsport würde ich schon so weit gehen, dass ich sagen würde, dass es so sauber wie noch nie ist und sich das auch stetig bessert. Trotzdem wird es auch immer schwarze Schafe geben, da darf man sich auch nichts vormachen. Ich bin ganz ehrlich, es gibt ja frustrierende Momente in jeder Karriere, wo man sich dann denkt, Mann, das kann doch nicht sein. Wer weiß, was die anderen machen. Ich würde lügen, wenn dieser Gedanke mir nicht auch schon mal in den Kopf gekommen wäre. Aber wenn ich dann auch wieder ganz ehrlich zu mir selber bin und mal 5 Minuten drüber nachdenke und ich lese zum Beispiel, also erstens mal muss man dazu sagen, dass wenn ich mir dann einen Van der Poel, Van Aert, Evenepoel und die alle anschaue, dann würde ich auch einfach nur allein den Körperbau mal so dahingestellt, dann würde ich sagen, ja gut, die haben wahrscheinlich auch einfach mehr Talent als ich, das ist schon das Erste, was ich denke, was ja auch völlig okay ist. Und dann der zweite Punkt, der dann kommt, wenn ich dann mein Leben mit einer Familie und 2 Kindern in Köln vergleiche, mit irgendwie, ich habe jetzt wieder ein Interview gelesen mit Remco Evenepoel, dass er seit Anfang Januar bis jetzt sein Höhepunkt kommt, der Giro irgendwie 7 Tage zu Hause war und sonst nur in Höhentrainingslagern und Ernährungsberater und alles, was dazu gehört, dann muss ich mir auch einfach selber eingestehen, dass diese Fahrer natürlich nochmal eine ganze Ecke professioneller Profi sind, als ich das vielleicht bin. Und dann bin ich auch so, ja gut, wahrscheinlich liegt es auch einfach daran, Rick. Von daher wäre das so wirklich das Letzte, wo man dann, wenn man einfach mal 5 Minuten komplett ehrlich drüber nachdenkt und ehrlich zu sich selber ist, dann glaube ich, dieser Gedankengang, ja, wenn die mich schlagen, dann müssen die was machen, was ich nicht mache, ist schon schwach.
Also es kann ja jeder einen Podcast anhören, kann sich seine eigene Meinung bilden, aber ich habe den Podcast gehört und fand's schwach.
Werbung. Kennt ihr Lemelo? Das ist nämlich ein richtiger Gamechanger für eure Trinkflaschen, denn bei den meisten von euch ist die Saisonvorbereitung ja auch schon im vollen Gange und das bedeutet intensivste Trainingssessions. Der Körper braucht gerade dafür ausreichend Elektrolyte für die Energieproduktion. Doch leider kommt das bei der Wahl der richtigen Hydration oft zu kurz. Laut einer Studie sind fast die Hälfte aller Ausdauersportler nach dem Training dehydriert. Die Folgen kennt ihr sicherlich auch von euch selbst. Krämpfe, Leistungsabfall, Müdigkeit und einfach eine längere Regeneration. Deshalb habe ich jetzt genau das Richtige für eure Trinkflaschen und für euch. Mit dem richtigen Hydration-Produkten von Lemelo für die Saison eindecken. 3 fruchtige Geschmacksrichtungen mit je 1000 Milligramm Elektrolyten und 17 weiteren hochwertigen Vitaminen und Mineralstoffen pro Getränk. Und das super praktisch für zu Hause und unterwegs. In handlichen Stickpacks, die in jede Trikottasche passen. Einfach einen Stick Lemelo in 500 bis 750 Milliliter Wasser auflösen und den Körper mit den für die Energieproduktion notwendigen Elektrolyten versorgen. Natürlich wissenschaftlich entwickelt und von Ausdauersportlern getestet. Für deine volle Performance gibt es unter www.le-melo.com/planzett die einmalige Chance für dich, einen Tweet Trial Pack mit 3 Produktproben im Wert von 4,99 € vollkommen gratis zu bestellen. Ebenso gibt es für euch 10% auf das gesamte Sortiment von Lemelo. Verwende dafür einfach den Code PLANZET beim Checkout. Der Code wird komplett groß geschrieben, aber den packe ich euch genauso wie die Lemelo-Website in die Shownotes. Ich habe es ausprobiert, mich hat es überzeugt, probiert es gerne auch mal aus. Ach, und übrigens, seit dem 19. April gibt es die Stickpacks von Lemelo zusätzlich in 3 neuen Geschmacksrichtungen. Tropical Punch, Green Machine und den Tree Berry Mix. Also lasst es euch schmecken und immer gute Fahrt. Werbung Ende.
Aber erzähl uns doch von deinem Romandie-Erlebnis.
Boah, Junge, Albtraum war das.
Oh, Junge.
Tour de Romandie. Ich war da und ich war auch schnell wieder weg. Ich fange mal ganz
vorne an. Warte kurz, ich
sag
das auch kurz aus meiner Sicht. Also, dass wir jetzt heute Sonntag aufnehmen, liegt ja auch daran, dass wir es die ganze Woche nicht so ganz geschissen bekommen haben, weil ich war mit, okay, ich muss jetzt erst noch packen und Dienstag fahren wir auch schon nach Girona und dann sind wir in Girona und dann weiß ich auch nicht. Und dann meinte Rick so, ja, und ich bin dann auch bei der Romandie, vielleicht kriegen wir es irgendwie an einem Zeitvertag unter. Und als ich dann deine Story gesehen habe, habe ich gedacht, na gut, da können wir jetzt wenigstens Podcast aufnehmen.
Das dachte ich mir auch. Aber lass uns mal, oder ich versuche es mal einfach ganz neutral zu erzählen. Dieses Rennen war nicht wirklich in meinem Programm drin, nicht geplant. Und aufgrund verschiedenster, nee, das stimmt ja gar nicht. Ich habe ja in der letzten Podcast, in der letzten Parallelwelten-Folge, das war genau an dem Tag, wurde mir gesagt, du fährst vielleicht Romandie. Wo ich dann schon dachte, oh, ich kenne dieses Rennen, ich habe schon mal davon gehört, aber die ersten 9 Jahre meiner Karriere bin ich es nicht gefahren. Und da hatte ich so einen gewissen Galgenhumor noch darüber. Dann kann man ja sagen, einen Tag später waren wir beiden zusammen bei Leon Windscheid und ich habe dir gesagt, ey, ich fahre übrigens gar keine Tour de Romandie mehr, das war irgendwie nur ein Fehler, die haben mich wieder rausgenommen.
Stimmt.
Stimmt. Und ich habe auch komplett entspannt eine Popcorn gegessen und was habe ich noch so? So eine Dönerbox hatte ich auch
bei
noch.
Bei Leon Windscheid, wo du genau, du hast Dönerbox gegessen.
Wo du gesagt hast, ah, okay, man merkt auch direkt an deinem Mindset, du fährst keine Tour de Romandie mehr.
Ja, und ein paar Kölsch im Lommi haben wir auch gezogen.
Genau, und danach bin ich ja für ein sehr spannendes Projekt 3 Tage nach Mallorca geflogen. Dann war ich noch 2 Tage mit der ARD am Drehen für die Tour de France. Da kann ich später auch nochmal kurz was zu erzählen. Und alles in dem Glauben, Tour de Romandie wird nicht stattfinden. Und ich konnte, an den ganzen Tagen habe ich ja immer nebenbei noch Rad gefahren, was gut war. Und dann befinde ich mich jetzt in diesem richtigen Trainingsblock, der dann für mich geplant war für die Rennen im Mai und im Juni. Auf einmal kam 2-3 Tage vor der Tour de Romandie, ah Rick, du warst raus, aber wir haben doch keine Fahrer, du musst doch Tour de Romandie fahren. Dementsprechend dachte ich mir, alles klar, das Schicksal will das nun mal so, dann fahre ich da jetzt hin und gebe mein Bestes. Dann habe ich mir die Etappen das erste Mal so richtig angeschaut und bin schon ein bisschen stutzig geworden. Dann habe ich mir die Starterliste angeschaut, bin noch stutziger geworden, weil ich dachte, ja, so richtig viele, die jetzt die Klassiker in Belgien gefahren sind. Also ich glaube, bis auf Cameron Worth und ich war niemand zum Beispiel da am Start, der Paris-Roubaix noch gefahren ist. Und ich glaube, die Leute, die sich so ein bisschen auskennen, die wissen, Klassiker und Bergrundfahrt verhält sich nicht so gut zueinander. Dementsprechend bin ich jetzt gerade in diesem Trainingsblock, um halt diese andere Art Radrennen vorzubereiten, die jetzt auf mich zukommen. Und die Tour de Romandie kam einfach noch ein bisschen früh mit vielen Bergen. Aber es soll also keine Ausrede sein, denn eigentlich hat die Form gepasst. Ich bin im Prolog 8 Minuten 450 Watt oder so gefahren und das war auch, da waren die ein oder anderen Bestwerte dabei in den 5-6 Minuten Bereichen, wo ich dachte, ey, die Form passt ja. Aber dann an der ersten Etappe, was sogar noch verrückterweise die leichteste war von den Höhenmetern, da war auch alles gut. Nur nach 60 Kilometern sind wir einen 12 Kilometer Berg gefahren und bei mir ist es halt einfach schon eine Weile her, dass ich mal so einen langen Berg gefahren bin, vor allen Dingen auch so einen langen Berganschlag gefahren bin.
Weil du nie ins Bergische rausfährst, weil du immer auf deiner falschen Rheinseite da bleibst.
Ja, ich bin sowohl im Bergischen als auch in der Eifel unterwegs, aber ich glaube, im Bergischen kannst du alle Berge aneinander rein oder auch an der Eifel, aber das wäre nicht an diesen Berg, 12 Kilometer Berg in der Romandie rangekommen.
Es war nur Späßle.
Auf jeden Fall, 1 Kilometer bevor wir in diesen Berg reinfahren, sagt Nizzolo, mein Sprintkollege zu mir, der auch das große losgezogen hatte, da zu fahren. Ich habe mit Viviani übrigens gesprochen und Ineos fährt das Ding jetzt gleich voll hoch, die wollen alle Sprinter abhängen. Cool, aber das war halt wirklich der erste Berg im Rennen und wo man auch einfach mal wieder sieht, wo der Radsport gerade ist. Also da waren ja nicht mal viele Sprinter am Start, da war ja wirklich jetzt bis auf Mark Cavendish, Gaviria und Nizzolo war da glaube ich kein Sprinter am Start und es hat dann auch nicht lange gedauert. Als allererster war glaube ich Mark Cavendish abgehangen und dann noch 2, 3, 4 und ich glaube als 5. war ich abgehangen. Und dann bin ich halt so meinen Stiefel da hochgefahren am Anschlag, hab das Gruppetto, beziehungsweise es war nicht so möglich, das Gruppetto vor mir bilden sehen und bin aber nicht so wirklich näher gekommen, sondern eher weiter weg. Und irgendwann habe ich aber so einfach richtig einen moralischen bekommen. So einfach kann man es auch sagen, weil ich dachte mir so, was mache ich hier eigentlich? Es kann doch nicht sein, dass ich einfach jetzt alleine hier berghoch abgehangen bin und aber eigentlich gute Werte fahre. Und ja, war auf jeden Fall nicht so ein besonderer Moment in meiner Karriere. Ich bin dann auch relativ schnell oben, als ich das Auto gesehen habe, weil ich keinen Bock mehr hatte, eingestiegen und habe gesagt, Leute, das Rennen, das mit der Tour de Romandie werde ich keine Freunde mehr. Ich weiß, warum ich die ersten 9 Jahre hier nie gefahren bin. Und dann bin ich am selben Abend noch nach Hause geflogen und trainiere jetzt einfach meinen Trainingsplan weiter, den ich vorher sowieso schon hatte. Somit war die Romandie mal ein kleiner Ausflug und es war schön, die Schweiz und Genf zu sehen, aber sportlich gesehen auf jeden Fall einer der beschissensten und auch eher peinlichsten Tage. Aber ja, ich will mir das nicht schönreden, aber ich glaube, so richtig viel Fahrer mit 80 Kilo waren da nicht am Start. Das war halt einfach erstens nicht mein Rennen. Und ich glaube, wer jetzt auch die nächsten Tage verfolgt hat, da, also so richtig viele Sprinter sind nicht mehr dabei. Also das waren ja wirklich, gefühlt sind alle Fahrer über 75 Kilo schon nach Hause gefahren bei dem Rennen. War einfach irgendwie, ich war auch ehrlicherweise natürlich ein bisschen enttäuscht, weil ich wäre gerne Frankfurt gefahren, obwohl ich dazu auch mal sagen kann, beziehungsweise auch muss, dass ich da auch nicht verstehe, dass da jetzt zweimal Feldberg gefahren wird im Profirennen, weil ich liebe eigentlich das Rennen. Früher war es um den Henninger Turm, jetzt ist Eschborn Frankfurt heiß und innig, aber ich verstehe diesen Trend einfach nicht, dass alle Rennen schwerer gemacht werden müssen und noch härter, noch mehr Höhenmeter, weil, okay, das Rennen ist ja jetzt morgen am 1. Mai und vielleicht straft mich der ein oder andere deutsche Fahrer Lügen, aber ich glaube, aus deutscher Sicht ist diese Streckenveränderung nicht gerade von Vorteil, weil wenn das ein Fahrer gewinnen konnte, dann noch ein deutscher Fahrer im Sprint, sei es vielleicht ein Phil Bauhaus, sei es ein Pascal Ackermann oder wer auch immer, aber ja, so richtig viele Ausreißer aus deutscher Sicht, die jetzt da berghoch wegstiefeln, sehe ich nicht, da sehe ich eher ausländische Fahrer. Von daher, dass das Rennen jetzt noch selektiver und noch schwerer gemacht wird in Frankfurt, irgendwie schade. Aber gut, ist ja egal, ich fahre da ja sowieso nicht, weil ich Romandie fahren sollte. Kann man einfach als großen Fail betrachten aus meiner Sicht und dann wieder back to the basics trainieren. Und weil die Form ist eigentlich gut, es war einfach wirklich nicht mein Rennen. Aber deswegen gibt es ja auch diesen Podcast, dass wir einfach offen und ehrlich darüber reden können. Ne? Also
definitiv, und es ist ja trotzdem, wie du, also das, wir haben ja gerade noch im Hinblick auf Colin Cartier drüber gesprochen, dass halt ja auch einfach so die letzten Prozent rausgekitzelt werden, dass einfach auch jetzt die Leistungsdichte nochmal höher wird mit einfach diesen jungen Talenten, die nachkommen und die eben halt auch einfach, glaube ich, schon seit sehr früher Zeit so auf jedes Detail achten, wie du gerade gesagt hast, Höhentrainingslager, Ernährungsberater, und dann wird man halt auch, und selbst ein Pidcock sagt ja auch nach Lüttich, glaube ich, es gibt keine einfachen Rennen mehr zurzeit im Radsport. Nee, so. Nee.
Und also genau, ich glaube, das war auch das, also, ja, erzähl du ja, sorry.
Und dann wird man halt auch, sage ich mal, wahrscheinlich relativ schnell abgestraft für eben nicht die ideale Vorbereitung für ein Rennen. Und es geht halt nicht mehr so dieses, ah ja, wir hatten dich nicht eingeplant, spring mal kurz ein, sondern man muss halt auch schon einfach sagen, okay, wenn ich ein Rennen fahren soll, dann muss das Rennen auch entsprechend vorbereitet sein. Vor allem, wenn ich nicht der, also du kannst natürlich als Bergfahrer bei der Romandie mal einspringen, aber halt nicht als Anfahrer, Sprinter. Dann musst du es halt entweder richtig vorbereiten, aber nicht einfach so aus der Kalten. So.
Ja, besser hätte ich es nicht zusammenfassen können. Das waren auch dann genau die Worte, die ich mit meinem Team noch hatte, sozusagen, dass ich gesagt habe, ja Leute, tut mir leid, aber also man fühlt sich ja dann auch mal so ein bisschen, als wenn man seine Teamkollegen und das Team so ein bisschen in den Stich lässt. Man macht sich ja selber am meisten Gedanken, wenn man ja einfach so einen blöden Tag auf dem Rad hat und dann aussteigen muss. Aber es war halt wirklich so, dass ich gesagt habe, ey Leute, die Form passt sogar, aber als Sprinter eine Bergrundfahrt zu fahren, dann auch aus der Kalten raus, ohne Vorbereitung, sozusagen, wie du gerade gesagt hast, so ein bisschen als Lückenfüller, ey, spring mal hier kurz ein. Die Nummer hat hier einfach nicht funktioniert. Und hat man einfach da schnell gesehen. Und aber ich bin auch gut darin, sowas dann einfach anzunehmen, die Seite auch umzublättern, das hinter mir zu lassen und dann jetzt weiterzumachen. Weil wenn ich jetzt im Mai und Juni reinschaue, da stehen coole Rennen an. Die Ungarn-Rundfahrt, viele Eintagesrennen, leider fährt das Team nicht rund um Köln. Aber da kann ich auch nochmal sagen, dass man ja auch einfach sieht, dass zum Beispiel im Dezember hatten wir noch mit dem Giro d'Italia geplant bei mir. Und da haben wir uns auch schon Mitte März oder so entschieden, weil ich auch zum Team gesagt habe, Leute, ich bin jetzt nur die Vuelta San Juan gefahren im Januar und seitdem halt nur die Rennen in Belgien und die liefen alle gut, die Eintagesrennen, aber ich war weder im Höhentrainingslager, noch habe ich irgendwie mal einen Block an Rundfahrten gehabt. Ich sehe gerade bei meiner Vorbereitung nicht oder bei der Form nicht, wie ich eine Grand Tour fahren soll im Jahr 2023 im Profiradsport oder zumindest nicht realistisch gut zu fahren, weil klar, ich kann irgendwie von A nach B da fahren, aber man hat ja schon auch sportlich den Anspruch, irgendwie eine Rolle in einem Rennen zu spielen. Und dementsprechend haben wir auch dann vom Giro Abstand genommen, genauso wie zum Beispiel Giacomo Nizzolo, der einfach krank war mal eine Woche oder zwei. Und ja, das ist halt, glaube ich, beschreibend für den Radsport, wo die Leistung heute ist. Wenn du mal ein, zwei Wochen raus bist wegen Krankheit oder so wie in meinem Fall, bei mir stand halt familiär eine Geburt an, das zweite Kind ist gekommen und wir haben gesagt, okay, Rundfahrten ist nicht, sondern ein Tagesrennen. Dann muss man halt auch einfach schon wieder fast das ganze Jahr umplanen, weil wenn was dazwischen kommt, es ist nicht mehr so, dass man einfach so, naja gut, jetzt fehlt mir hier eine Woche, ich fahre trotzdem das Rennen, kein Problem. Radsport ist einfach so krass professionell und Hochleistung geworden, dass wenn du nicht mit 99% am Start stehst oder 100%, dann brauchst du das Rennen eigentlich gar nicht mehr fahren.
Absolut. Aber ich habe noch mal kurz eine Frage, weil du gerade eben gesagt hast, dann bin ich am Abend direkt heimgeflogen. Ist es bei euch standardmäßig so, dass ihr dann euren Flug umbuchen könnt und dann direkt heim könnt? Oder muss man das dann selber buchen oder?
Nee, also das Team versucht schon, den Fahrer so schnell wie möglich nach Hause zu bekommen, weil das ja dann irgendwie auch, wenn du nicht mehr am Rennen teilnimmst, noch vor Ort zu sein, ist ja auch irgendwie gefühlt eine Strafe oder ja, muss man, ich glaube, jeder Rennfahrer, der mal irgendwo ausgestiegen ist, weiß ja auch, das ist dann irgendwie nicht mehr cool, da rumzuhängen. Es ist was anderes bei Überseerundfahrten oder so, also wenn jetzt irgendwie damals Tour of California oder auch bei der Vuelta San Juan zum Beispiel, ist ein Teamkollege von mir krank geworden, ausgestiegen. Der hat dann zwei Tage später einen Flug bekommen, aber der muss jetzt auch nicht noch eine komplette Woche da bleiben. Also es wird schon versucht, die Rennfahrer schnellstmöglich nach Hause zu bekommen, aus folgendem Grund, dass ja, einfach abhaken, nach Hause gehen, neue Ziele planen, neu darauf vorbereiten und es geht wieder von vorne los. Und ich meine, in dem Fall war es einfach Glück, dass Genf halt anscheinend eine gute Anbindung nach Deutschland hatte. Es war, hat mich auch überrascht, dass ich am selben Abend noch nach Hause geflogen bin, aber ja, es war umso besser, weil ich halt wirklich am nächsten Tag schon direkt in Köln wieder trainieren konnte.
Ja, weil ich frage deshalb, weil es bei uns nämlich immer genau dieses Problem war. Also ich hatte zum Glück nur zweimal den Fall, einmal, dass ich gestürzt war und deshalb dann DNF und nicht weiterfahren konnte. Und dann einmal wurde ich krank, wo ich es dann halt auch noch krasser finde, weil ich finde, einen kranken Fahrer sollte man halt eigentlich, oder eine kranke Fahrerin sollte man eigentlich direkt nach Hause schicken und nicht unbedingt um die anderen FahrerInnen herumhalten. Und bei uns war das dann eher immer so, dass man halt dann eingebunden wurde in die Swanee-Tätigkeiten, also dass man halt dann bei Vorbereitung von Feed und sowas mitgeholfen hat, dass man vielleicht auch Flaschen angegeben hat in der Feedzone. Was natürlich aber auch, und weil du es ja gerade sagst, also es hat ja so ein bisschen diesen Charakter, stell dich in die Ecke und schäm dich, so. Was natürlich jetzt irgendwie, wenn man krank wird und, oder gestutzt ist, gar nicht so schlimm ist, aber trotzdem hat man halt dieses Gefühl, was du auch angesprochen hast, man lässt die anderen im Stich. Und dann noch so, um alle rum zu sein und zwar mitzuhelfen, aber irgendwie auch ja irgendwie so ein bisschen im Weg zu sein gefühlt, ist so unangenehm, aber ja. Man hat natürlich auch deshalb diese extra Motivation, dass man auf keinen Fall, aber auch so auf keinen Fall, entweder DNF oder Out of Time Limit gehen will, weil man weiß, wenn ich dann jetzt, ich bleibe ja trotzdem die ganze Zeit hier, aber ja, ich,
das verstehe ich,
also man hat halt wirklich nochmal, glaube ich, so einen extra Boost an Motivation, wogegen man ja auf der anderen Seite sagen kann bei euch, ja gut, dann bin ich halt raus, dann vielleicht fliege ich halt heim, dann kann ich zu Hause trainieren. Ist ja fast schon eine Belohnung.
Schwierig. Ja, es macht einfach, also ich sag's dir ganz ehrlich, ich war dann, ich habe mir die anderen Etappen im Fernsehen auch angeschaut noch und war so, Also für mich persönlich macht es jetzt gerade schon einfach aus sportlicher Sicht mehr Sinn, hier gerade in Köln zu sein und Grundlage zu trainieren und Intervalle in meinem Bereich zu fahren, weil das macht mich halt besser, anstatt sich dann irgendwie ja auf Ach und Krach da immer alleine abgehangen oder zwischen den Autos durchzuquälen, weil das machst du auch 2-3 Tage und dann spätestens gestern bei der Königsetappe sind ja dann nochmal einige nach Hause gefahren. Ja, das ist ja dann, macht auch keinen Sinn. Ne? Also wenn du als gerade als Sprinter-Anfahrer in eine Bergrundfahrt geschickt wirst, wenn du da nicht topfit bist, du kommst nicht mehr dahin, um zu trainieren. Und ich fahre mal hier ein paar Berge aus Spaß. Du bist halt einfach abgehangen und bist im Niemandsland. Das ist die Realität. Aber ja, das ist ja wieder ein schönes Thema für Parallelwelten auch, wie das in einem Frauenteam ist und wie es in einem Männerteam ist. Auch so dieser Ansatz von, ja, da mach dich jetzt irgendwie anders nützlich. Ist ja wirklich so, ja, dann bist du jetzt Pfleger hier und nicht mehr
Radprofi. Ja, genau, wir bezahlen dich ja.
Schon auch einfach ein bisschen, schon auch ein anderer Ansatz auf jeden Fall.
Genau, wir bezahlen dich ja, dann kannst du wenigstens Flaschen machen für die anderen.
Ja. Ey, Tanja, ich hatte so einen ganz kurzen Trip nach Mallorca gemacht.
Ja.
Und da habe ich ein ganz spannendes Businessmodell gesehen. Vielleicht willst du das ja in Girona auch aufmachen. Es waren einfach Ende April, oder nee, Quatsch, jetzt ist Ende April, Mitte April, waren so viele Radfahrer und Radfahrerinnen auf Mallorca. Das war der Wahnsinn. Und da gab es so, ich weiß gar nicht, ob das eine Person ist oder mehrere, die heißen aber Mallorca Bike Fotos. Und die sind einfach immer auf dieser Insel rumgefahren, an die ikonischen Berge, haben sich da hingestellt mit so einem kleinen Hocker, haben Fotos gemacht. Und ich habe das Prinzip noch nicht ganz verstanden. Kann man da im Nachhinein dann, oder ich schätze mal, man kann im Nachhinein auf die Webseite gehen und so durch die Tage scrollen. Und wenn man sich dann selber entdeckt auf den Fotos, dann kann man wahrscheinlich dieses Bild kaufen. Und ich war einfach so, wow, wie krass ist das denn, dass einfach Mallorca so stark frequentiert ist von Radfahrerinnen und Radfahrern, dass man einfach sich da hinsetzt, Fotos macht und das ein Business wird. Krass.
Ja, ich hab die auch im Trainingslager gesehen. Ich glaube, Kloster Juckhoch. Und ich kannte es vorher nur vom Mont Ventoux. Und ich glaube, Alp GS oben gab es das auch immer, dass da halt einfach entweder ein Fotograf, Fotografin saß und dann konnte man halt immer wirklich sozusagen mit der Zeit, wo man ungefähr, oder die Uhrzeit, wo man ungefähr am Gipfel ankam, konnte man eben durchscrollen, wer da durchgefahren ist. Und dann gab es halt das Bild mit Wasserzeichen und wenn man es dann halt ohne Wasserzeichen haben wollte, dann musste man es natürlich für viel Geld kaufen. Aber ich glaube auch tatsächlich gerade so, Bei ikonischen Anstiegen, wie jetzt eben Mont Ventoux, Alpe d'Huez, dass sich das schon auf jeden Fall lohnt, weil die Leute halt dahin hinfahren, um es einmal zu machen und dann halt auch ein Bild von sich haben, wie sie da oben ankommen.
Glaube ich auch. Also es gab vor allen Dingen bei uns, wir haben die, oder als ich da war, mit der Kuh, mit der ich da war, wir haben die sowohl am Cap Formentor als auch am Kloster Juck hoch gesehen. Und es gab diesen schönen Moment, als der Viano mit offenem Kofferraum vor mir rumgefahren ist mit Videograf und Fotograf hinten drin. Und die waren aber so 20, 30 Meter vor mir. Und als die vorbei waren, hat dann die Frau von Mallorca Bike Fotos so Fotos gemacht. Und ich hab so, no, thank you. I have my own camera crew here, thanks. Einfach nur natürlich ironisch, so um auch vor der Kuh einfach Spaß zu machen, aber die musste auch lachen. Und aber ich wollte das im Podcast erzählen. Ich dachte mir so, ey, das schreibe ich mir auf für den Podcast, weil ich habe das noch nie gesehen und fand das auf jeden Fall crazy.
Also wäre wahrscheinlich eher ein Businessmodell für die Crew, die du dabei hattest.
Auf jeden Fall. Ey, das war eine gute Zeit. Also spaßmäßig waren das die besten 3 Tage im Jahr 2023.
Es ist aber auch noch ein junges Jahr, muss man dazu sagen.
Das stimmt. Aber wenn wir gerade schon mal so bei meiner zweiten Leidenschaft, dem Content Creating und so sind, dann habe ich einen so übertriebenen Lifehack für euch alle. Wirklich, ihr werdet es nicht glauben. Auch für dich, Tanja. Wenn ihr, so wie ich, gerne auf verschiedensten Social-Media-Kanälen, zum Beispiel Fahrradvideos postet, dann gab es ja bis jetzt immer das Problem, dass man schon sich ein bisschen auskennen musste und ein bisschen rumfummeln wollte. Wenn man zum Beispiel bei seinen Fahraufnahmen Wattwerte, Geschwindigkeit und solche Sachen mit einblenden wollte.
Den Hack hast du mir doch schon bei unserer gemeinsamen Ausfahrt verraten.
Ach, die habe ich denn erzählt, ja, aber der Podcast.
Ja, ich weiß. Ich wollte nur noch mal betonen, dass wir auch in unserer Freizeit Zeit miteinander verbringen.
So sieht's aus. Und jetzt hört mal ganz genau zu, Leute. Also es gibt jetzt einfach, und das sage ich, das ist komplett unbezahlt und ich hoffe, dass ich die damit auch ein bisschen pushe, weil ich finde, die haben einfach eine Marktlücke für uns Radfahrer und Radfahrerinnen geschlossen. Es gibt eine App, die heißt Strive. S-T-R-E-I-V.
Sag's,
und was ihr sag's da
machen
noch mal könnt,
auf Englisch.
S-T-R-E-I-V.
Bitte den Namen auch mal aussprechen.
Strive.
Okay.
Warum? Was lachst du da?
Nichts.
Strive.
Ich wollte nur sagen, ich habe sehr viele positive Reaktionen auf unsere letzte Folge bekommen. Aber sprich weiter.
Ja, habe ich gar nicht verstanden, wenn du so redest. Es hört sich immer so komisch an für mich. auf jeden Fall, so heißt diese App. Und wenn ihr, so wie ich, Strava benutzt, dann könnt ihr euch einfach mit dieser App dann bei Strava, oder beziehungsweise ihr autorisiert die Strive-App auf eure Strava-Daten Zugriff zu gewähren. Und dann könnt ihr jedes beliebige Video in diese App laden und innerhalb von nur wenigen Sekunden findet es die App raus oder nimmt einfach die Live-Daten von dem Video, connectet das mit eurem Strava-Profil und siehe da, ihr habt Speed, Watt, was weiß ich. Die Pro-Version kostet einfach nur 8 Euro und ich sag mal so, das sind auf jeden Fall gute 8 Euro, die ich investiert habe. Ja, einfach mal so für euch so ein kleiner Tipp von meiner Seite.
Werbung. H-E-Z-O. Das ist Hiso. Und Hiso ist ein junges, innovatives Startup aus Saarbrücken. Eine nachhaltige Produktion von hochwertig und in Europa hergestellten Radschuhen, das macht Hiso. Und Hiso geht einen ganz neuen Weg und hat folgende Vorteile für euch. Eine perfekte Passform durch den Fußscan mit der Hiso Scan App. Durch eine innovative Konstruktion und einen 3D-Druck ist der Schuh super steif und kann die maximale Power auf die Pedale übertragen. Durch den Scan wird die Cleat-Positionierung exakt auf deinen Fuß abgestimmt. Alle Teile am Schuh sind austauschbar, um den Schuh so langlebig und nachhaltig wie möglich zu machen. Ich möchte noch einmal ganz kurz unterstreichen, bei Hiso wird der Radschuh 100% auf den Fuß angepasst. Wie vom Maßschuhmacher, kein Semi-Custom-Fit oder ähnliches. Ich erkläre euch nochmal ganz kurz, wie es ganz genau funktioniert. Den Scan mit der Hiso-App ganz bequem von zu Hause aus machen, dann den Wunschschuh im Onlineshop aussuchen und bestellen. 4 bis 6 Wochen nach Bestellung kommt dann dein Maßschuh zu dir nach Hause. Kannst du dich richtig drüber freuen. Ich habe einen Gutscheincode für euch. Ihr spart 50 Euro auf die Radschuhe mit dem Code PLANZ50. Das Z wird in dem Code groß geschrieben, aber am besten geht ihr einfach in die Shownotes, klickt auf den Link, benutzt den Code und dann könnt ihr es direkt bestellen und die Hiso Scan App ausprobieren. Alle Infos dazu in den Shownotes. Ich habe mir das Ding schon angeschaut. Also wer jetzt auf der Suche nach neuen Radschuhen ist, ich würde mal 5 Minuten Zeit investieren und da vorbeischauen. Könnte sich lohnen. Viel Spaß. Werbung Ende.
Und dann habe ich sogar noch ein Thema mitgebracht, über das ich reden will. Das passt eigentlich einfach so zu den letzten Fail-Wochen, die ich so hatte. Es passt zum heutigen Tag. Denn ratet mal, ich hoffe, ich darf das erzählen, weiß ich gar nicht, aber ich schätze mal schon. Ich habe ja mit der ARD gedreht. Und so viel kann man verraten mit Marc Drum, der wie immer einen super Job gemacht hat, und meiner Moderatorin-Kollegin, die Lea Wagner. Wir haben so wieder ein bisschen was für die Sportschau, für die Tour gedreht. So kleine Teaser, um Lust drauf zu machen. Womit wir nicht gerechnet haben, ist, wir drehen das alles ab, wir machen verschiedensten Thematiken, alles ist fertig. Zack, boom, 3 Tage später bricht sich der Top-Favorit für den Tour de France-Sieg. Das Handgelenk. Und rat mal, wer dieses Thema natürlich nicht mit drin hat, weil wir das davor gedreht haben. Das waren wir. Ich bin mal auf jeden Fall gespannt, wie wir das lösen. Aber ja, wir haben schon gute Ideen und das wird spannend. Aber da sieht man mal wieder, nichts ist vorhersehbar. Nichts ist vorhersehbar.
Da gibt es doch bestimmt auch Apps dafür. Es gibt doch diese Apps, wo man einfach ein Bild machen muss von der Person. Dann kann man so alles, den Mund alles sprechen lassen, was man möchte.
Vielleicht kriegen wir das auch mit künstlicher Intelligenz hin.
Genau.
Vielleicht kann ich mich ja auch mit künstlicher Intelligenz irgendwie als zukünftiger Toursieger noch darstellen.
Das wäre eigentlich auch was. Ihr könnt euch ja einfach nachträglich synchronisieren.
Ja, ja. Ich als Pogi.
Genau. Stimmt, wir haben eigentlich auch noch gar nicht über die Ardennen-Klassiker gesprochen.
Ja, aber ich meine, das sind ja auch jetzt nicht wirklich, das sind ja keine richtigen Klassiker.
Ja, Vollering macht Triple, Pogacar macht kein Triple, weil er sich Knochen bricht.
Ey, das war, aber das, ich fand das war so bezeichnend für den Radsport heutzutage, dass in dem Moment, wo Pogacar rausstürzt aus Lüttich-Bastogne-Lüttich, war einfach so, ja gut, dann gewinnt Evenepoel halt. So, ich habe mich voll aufs Duell gefreut, glaube ich, wir alle. Und dann so, ja okay, dann gewinnt Evenepoel jetzt halt, naja.
Ja, vor allem halt auch, dann, also es am Ende sah er wirklich nur noch wie so ein Trainingsride aus, was er gemacht hat.
Mit Mund zu, an der Laredoute, Finger in der Nase, ja. Ganz entspannt weggefahren. Und ich habe dann auch irgendwo noch eine Statistik gelesen, dass es wurde verglichen mit, wenn man auf Safari geht, in Afrika will man wohl die Big Six sehen. Und die Big Six des Männerradsports sind Vingegaard, Roglic, Van Aert, alle drei bei Jumbo-Visma, Mathieu van der Poel, Remco Evenepoel und Tadej Pogacar. Und in dieser Saison haben auch alle diese sechs Fahrer haben alle World Tour Rennen gewonnen, bis auf die Tour Down Under, bis auf Gent-Wevelgem, wo Van Aert Laporte den Sieg schenkt und Pidcock Strade Bianche. Aber sonst wurden alle Eintagesrennen und alle Rundfahrten von diesen sechs Fahrern gewonnen. Also der Radsport ist in der Hand dieser Big Six.
Und das Krasse daran finde ich ja auch, weil du nochmal den Ausnahmesieg Tom Pidcock erwähnt, der geht halt einfach vom
Tim Potkick.
Der geht halt einfach vom Hinterrad fliegen. Also der geht halt einfach vom Hinterrad fliegen. Das muss man sich halt mal auf der Zunge zergehen lassen.
Mhm.
Und ich denke mir dann auch so, wie fühlt man sich denn da als Pidcock? Also ich denke mir so, der hat es ja auch nicht so häufig.
Ja. Und der fühlt sich dann wie Rick Zabel in dem Moment.
Der fühlt sich dann einfach wie ein normaler Mensch.
Der fühlt sich einfach so, wie ich mich in jedem Radrennen fühle.
Was sagst du denn, darüber müssen wir natürlich auch als Radsport-Podcast noch kurz sprechen. Wie stehst du zum Outfit von Remco?
Boah, ey, ich bin auf jeden Fall nicht Team Weiße Hose. Ich war ich noch nie, werde ich nie sein.
Nee. Ich auch nicht.
Also ich finde, schwarze Hose sieht so viel classier aus. Also es ist auch schon vorgekommen, dass zum Beispiel André Greipel, der ja auch ab und an mal dachte, ich bin deutscher Meister, weiße Hose, sieht gut aus. Im Nachhinein gibt es ein oder andere witzige Bild in der Trainingstiere-WhatsApp-Gruppe darüber, weil es gibt nicht so viele weiße Hose-Fans. Und auch ein Remco Evenepoel, also ja, der kann, also wenn es noch einer tragen kann, dann eher. Es sah jetzt nicht komplett scheiße bei ihm aus. Das muss man ja schon dazu sagen, finde ich. Also der sah schon, es sah nicht, es war für mich nicht, so diese Kategorie geht gar nicht. Aber wenn ich mich entscheiden könnte zwischen schwarzer und weißer Hose, wäre ich immer bei schwarzer Hose.
Genau, weil das ist ja aber trotzdem der Punkt. Also ich meine, die Leute, die jetzt auch in den letzten Jahren weiße Hosen getragen haben, zum Beispiel Mathieu van der Poel, also ich meine, der kann es auch tragen. So.
Ja.
Aber das ist ja nicht der Punkt. Also da gibt es ja einige im Peloton, die es tragen können. Aber
ich glaube, ich könnte es nicht tragen.
Muss man, nur weil man es kann? Das ist ja die Frage. Also ja. Ich finde nicht.
Ich finde aber, ich muss halt sagen, in der weißen Hose sah Remco für mich irgendwie aus wie ein Sprinter. Der hat ja so, der hat eigentlich so eine Sprinterstatur. Und ich mir so, wie ist der eigentlich so gut im Zeitfahren und berghoch? Eigentlich hat er so einen kleinen Sprinterkörper.
Ja, das finde ich.
Weil der hat so riesen Oberschenkel auch.
Genau,
hat.
Das finde ich aber grundsätzlich bei Remco eigentlich so überraschend. Weil der überhaupt nicht, der sieht ja auch nicht, überhaupt nicht so aus, als würde er gut bergauf kommen, weil er halt einfach so klein und kräftig ist. So. Und
überhaupt ja. Nicht, finde ich auch. Ja. Überhaupt nicht.
Eben.
Einfach überhaupt eben. Nicht.
Ja, vielen Dank fürs Gespräch, Rick Zabel. Es war wieder schön. Fällt dir noch was
Hast
ein?
Hast du noch was auf der Liste? Nee, ich habe einen Punkt, da steht noch Haarentfernung, weil das ist jetzt eh schon die große Fail-Folge. Und ich hätte noch einen Fail so zum Abschluss für dich, wenn wir keine Themen mehr
also,
haben.
Also du hattest mich schon bei Haarentfernung.
Das ist mir letztens, das war wieder so einer dieser Momente, wo man alleine unter der Dusche steht und so, das habe ich wirklich gemacht. Oh, wo man sich im Nachhinein so richtig für sich selber schämt. Und ich hatte es schon komplett vergessen, / verdrängt. Aber es gab diese Zeit in meinem Leben. Sagen wir, es ist vielleicht so 10 Jahre
her.
Darf ich
raten?
Ich bin gerade. Ja.
Du hast dir die Unterarme rasiert.
Nein, das auf gar nee, das ist nie passiert.
Okay. Weil das haben die Schwimmer früher immer gemacht und
das finde ich ganz schlimm.
Es ist richtig schlimm.
Finde ich auch.
Du,
also,
vor allem, du musst
auch viele
umarm mal jemanden mit rasierten Unterarmen. Es fühlt sich ganz schlimm an. Ganz schlimm.
Also ich kenne viele, vor allen Dingen Zeitfahrer, die das gemacht haben, weil die ja noch aerodynamischer sein wollten. Aber da bin ich nie mitgegangen. Aber gut, Aerodynamik und Thema Haare bin ich wahrscheinlich eh der schlechteste Profi im Feld mit meiner langen Mähne, die da immer weht. Das macht auch aerodynamisch keinen Sinn. Anyway, kommen wir zum Thema zurück. Thema Haarentfernung. Also, ich bin Radprofi geworden 2014 und dann sind auch die Massagen immer mehr geworden. Man hat ja irgendwie jeden Tag Massage beim Rennen und auch in Trainingslagern. Und wenn ich mir dann die Beine rasiert habe, mittlerweile ist das irgendwie kein Problem mehr, aber früher war das ein Problem, dass ich dann immer so richtigen Ausschlag oder Rasierpickelchen ganz viele bekommen hatte, so ganz viele rote
so
Punkte.
Bibbele.
Und das hat halt mega genervt. Und dann kam irgendwie dieses Thema Haarentfernung per Laser. Dachte ich mir, das ist eine gute Sache. Und ich dachte mir auch so, ja, na, das ist auch für immer. Es wurde damit geworden, es ist für immer. Und ich weiß nicht mehr, das hat im Nachhinein, also das hat mehrere tausend Euro gekostet, glaube ich. Das ist arschteuer. Das hat bestimmt so 2.500, 3.500 Euro gekostet. Und ich musste so, ich weiß nicht mehr, ob das 8 Behandlungen waren am Anfang. Und wenn es dann noch nicht komplett weg ist, muss man nochmal 2 dranhängen. Die hat nochmal einen Top gekostet. Aber für mich war das ja nie mehr Beine rasieren mega gut. Und dann habe ich das erste Mal gemacht. Und das muss man immer so in Monatsabständen oder so machen. Und ich schwöre dir, das war bis heute das Schmerzhafteste, was ich jemals gemacht habe. Und das war auch damals, als ich das gemacht habe, war so dieser Laser, das war vielleicht so 2x2 Zentimeter. Das war so ein mini kleines Stück. Und dann musste ich wieder. Das war immer, als wenn mir irgendjemand mit so mein Bein schießt, jedes Mal. Es war so übertrieben heiß und hat gebrannt. Das war so ein ganz ekliger Schmerz. Und das hat sich dann halt über beide Beine erstreckt und hat Stunden gedauert. Also es hat wirklich so 4-5 Stunden gedauert, würde ich sagen, eine Sitzung. Es war arschteuer. Im Nachhinein muss ich auch sagen, die Person, die das gemacht hat, das war eine Frau, sie war eigentlich unprofessionell, kann ich so im Nachhinein sagen. Das war irgendwie, da habe ich mich irgendwie, glaube ich, schön abziehen lassen. Und turns out, es war natürlich nicht für immer. Es war gefühlt so ein Jahr ohne Haare oder zwei. Und es ist zwar weniger Haarwuchs, aber Haare kommen trotzdem noch.
Aber hast du das dann alles, also hast du alle Sitzungen durchgezogen oder nach der ersten abgebrochen?
Nee, ich habe alle durchgezogen. Alle. Und es war so.
Commitment auf jeden Fall.
Und es war alle 8 durchgezogen und es war so, dass ich wirklich, wenn ich morgens aufgewacht bin und ich wusste, ich habe später nachmittags diese Haarentfernung, ich habe schon die Nacht davor schlecht geschlafen und ich hatte schon die Bauchschmerzen davor, weil das so schmerzhaft war. Ich wusste schon so, das wird ein richtiger Scheißtag. Ich muss wieder zu dieser Haarentfernung. Und wenn wir jetzt mal ganz ehrlich sein wollen, weil diese Frau hat dann zu mir gesagt, also die hat mir so ein richtiges Angebot gemacht. Die hat gesagt, pass auf, Rick, wir machen die Beine, aber sind wir ja eh schon da. So, sag ich mal, ich mach dir denselben Preis für bis Bauchnabel. Da war ich so, was heißt das bis Bauchnabel? Die so, ja, auch Intimbereich und so. Dann musst du dich da auch nicht mehr rasieren. Und da war ich so, ja, ist ja mega praktisch, ja klar, lass das machen. Und ich sag mal so Intimbereich so vorne, also so über dem Geschlecht, tut schon richtig krass weh. Aber das Ehrenloseste, also wirklich das Ehrenloseste ist wirklich, wenn du als Mann bei einer älteren Frau bist, die deine Arschbacken so auseinanderhält und dann mit so einem Laser so hinten reingeht und dann so du, du. Und ich sag mal so, das war schon sehr schmerzhaft. Und
also,
turns out, es hat sich nicht gelohnt. Es hat sich einfach nicht gelohnt. Also Haare sind, also mittlerweile bin ich froh, 10 Jahre später. Zum Glück wachsen wieder Haare.
Ja, weil, also ich habe gerade, als du gesagt hast, Laserentfernung, grundsätzlich Ich habe auch mal drüber nachgedacht, gerade so Unterschenkel, aber ich habe ja auch zum Beispiel an Oberschenkeln halt einfach nur so blonde Härchen. So, das würde ja einfach, wenn ich die Unterschenkel lasern würde und die Oberschenkel wären halt noch so diese dünnen Härchen, das würde man ja nicht wirklich sehen. Jetzt habe ich aber schon mal gesehen, dass du auf der Brust und so bis zum Bauchnabel runter auf jeden Fall schon deutlich, also Haare hast. Also bist ja jetzt nicht, das sind ja jetzt kein, das ist jetzt kein dünner, heller Flaum. Und jetzt stelle ich mir einfach so vor, wenn dir die Frau anbietet bis Bauchnabel, dass du einfach so komplett blank bist, bis so ein Strich kommt am Bauch, als würde man dir so einen Gürtel um die Taille machen und oben drüber einfach so voll behaart. So stelle ich mir jetzt dein jüngeres Ich vor.
Nein, also ich weiß nicht, jetzt sind wir beim Thema Haare und Körperkult, aber also mittlerweile muss ich schon sagen, finde ich es eher komisch, komplett rasiert zu sein. Aber so als jüngerer Mensch war das so, da war das, so vor 10 Jahren war das halt so. Da hatte man als 18-Jähriger, wenn man so komplett rasiert. Und deswegen in der Phase fand ich das gut. Aber also die hat jetzt natürlich jetzt nicht jeden Zentimeter bis zum Bauchnabel hochgemacht, sondern vor allen Dingen halt da, wo der Haarwuchs stark ist.
Ja, aber so ist jetzt, aber, also dieses Bild hast du jetzt eigentlich gezeichnet. So, ich mache Sonderangebot bis Bauchnabel und drüber wird nichts gemacht, aber da, wo gemacht wird, dann auch komplett.
Aber voll. Also, ich weiß nicht, warst du schon mal bei einer Haarentfernung?
Nee.
Noch nie?
Nee. Ich arbeite mit also klassischer so Nassrasur.
Mit Wachs oder so?
Nee,
also ich
glaub, gar nichts.
Ich kann ja, ach krass, dann kannst du da null relaten.
Kann ich überhaupt nicht relaten. Aber wir müssen also, jetzt auch mal glaub, von so dem
Frauen,
Thema weg.
Frauen, die sich waxen lassen, können relaten, glaube ich, vom Schmerz.
Wahrscheinlich. Also gut, ich habe mal Epilieren probiert. Und ich habe mir mal die Oberlippe mit Kaltwachsstreifen gemacht. Und okay, ja, das war der Fail geht auf jeden Fall in die Richtung, weil diese Kaltwachsstreifen haben nicht nur die Haare rausgezogen, sondern auch die oberste Hautschicht. Und dann hatte ich einfach so einen Schnurrbart aus Schorf, weil sich das dann einfach wie so eine offene Wunde.
Schnurrbart aus Schorf.
Das ist ja auch ein guter Folgentitel. Aber ja, das sah auf jeden Fall erhebend aus.
Ja.
Aber um noch mal kurz nicht mit Haarentfernung den Podcast abzuschließen, ja, komme ich noch mal kurz auf das Gravel-Event hier in Girona zurück. Also ich muss grundsätzlich sagen, Graveln ja gerade absoluter Trend. Aber ich muss auch sagen, dass ich das jetzt hier von der Gesamtsituation total angenehm finde, weil es so die unterschiedlichen Disziplinen auch irgendwie zusammenbringt. Also ich habe jetzt hier Freunde getroffen, die ich noch so aus Fixed-Gear-Zeiten kenne. Es sind so ein paar Ultra-Leute dabei, die halt dann die 360 machen, weil es ja auch schon so in die Ultradistanz-Richtung geht. Man hat Straßenfahrer dabei, man hat einen Mountainbiker dabei, man hat Crosser dabei. Also es ist irgendwie so, es verbindet so ein bisschen, finde ich, die Disziplin untereinander. Und mir ist auch aufgefallen, dass der Frauenanteil extrem hoch ist, weil, glaube ich, die Willkommenskultur innerhalb der Gravel-Szene so ein bisschen ist wie im Fixed-Gear-Sport auch, dass man dann, macht nicht so diesen exklusiven Eindruck wie der Straßenradsport manchmal, sondern irgendwie sind alle total offen und freundlich und komm, mach mit, so ungefähr. Und ich finde es eine richtig gute Entwicklung. Ich habe das jetzt ja zum ersten Mal so wirklich erlebt, halt wirklich als Event, wo ich jetzt nicht irgendwie wie bei dem Rennen in Holland, so morgens hin und dann mit meinem Platten wieder nach Hause, sondern halt einfach mal wirklich so ein Event drumherum und es ist richtig, richtig schön. Kann ich also jedem empfehlen.
Ich muss auch sagen, ich fühle mich, im Geiste bin ich ein Gravel-Profi in der World Tour. Das kann ich auf jeden Fall sagen.
Ja, du würdest auch auf jeden Fall.
Vom Geiste her bin ich das. Also ich will auch alle zusammenhalten, Leute, lasst uns eine gute Zeit hier haben. Aber irgendwie in der World Tour macht das keiner. Sag ich dir so, wie es ist.
Ja, ja. Man kann nicht Anfahrer in der World Tour sein, aber alles ganz freundlich zusammenhalten wollen. Das ist eine Lüge.
Doch, ich bin, also ja, bis zum Sprint.
Genau.
Lass uns doch einfach entspannt fahren, bis wir am Ende sprinten.
Ja. Naja, also fahrt alle Gravel. ich kann sagen, es macht Spaß.
Ja, habe ich auch Lust drauf.
Ja.
Bei mir ruft jetzt der Spargel.
Ja, und bei mir ruft auch das Abendessen. Ich will noch,
Schwiegermutter macht Spargel.
Ja, ich will noch Abendessen mit Alice Barnes, die gute Frau.
Oh, krass. Krass. Frag die mal, wie viele Frauen ungefähr bei diesem Göppelrennen damit gefahren sind.
Ich mach eine Story und dann verlinke ich dich, so wie du mich auf deinem komischen Speedsuit verlinkt hast. Danke dafür.
Boah, da haben wir gar nicht drüber geredet.
Ja, das haben wir ganz vergessen. Wie es auch für dich war, schade. Auch so persönlich.
Gut.
War gut?
Für mich? Also ich würde Roman die immer wieder machen.
Ja, dann würde ich sagen...
War einfach eine geile Zeit da, muss man einfach sagen.
Da würde ich sagen, der Podcast geht so 1:1 zu dem sportlichen Leiter und dann bist du für nächstes Jahr wieder fest geplant.
Ich lege nächstes Jahr meine Saison komplett auf das Rennen nur aus.
Ja, dann gehst du halt einfach schon im November ins erste Höhentrainingslager, würde ich sagen.
So sieht's aus.
Gut.
Also Tanja, wir haben jetzt genug gequatscht. Ich kann dich jetzt auch nicht mehr hören.
Ja, ich habe auch jetzt keine Lust mehr. Mach's gut. Tschüss. Vielen Dank fürs Zuhören.
Bis dann.